Also, wir starten unsere Sendung und heute haben wir uns vorgenommen als Thema die berühmte energiepolitische Wende, die die schwarz-gelbe Regierung im vergangenen Jahr in ihr Programm geschrieben hat. Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll weiter forciert werden, einerseits, und der unbegrenzte Einspeisevorrang von Elektrizität, die durch Wind, Sonne und Biomasse erzeugt wird, soll erhalten bleiben. Andererseits sollen die Laufzeiten für die Atomkraftwerke verlängert werden. Monatelang gab es einen heftigen Streit, auch innerhalb der regierenden Fraktionen, insbesondere über die Laufzeitverlängerungen für AKWs. Im September hat die Merkel-Mannschaft dann ein Energiekonzept beschlossen und mit den vier großen deutschen Energieversorgungsunternehmen, die als AKW-Betreiber tätig sind, einen Vertrag vereinbart. In dem sind einerseits die längeren Laufzeiten festgelegt und andererseits Zahlungen der Konzerne als Kompensation für ihre Zusatzgewinne, die ungefähr zur Hälfte in einen Fonds zur Förderung der regenerativen Energien fließen. Außerdem Klauseln, die die Konzerne davor schützen, dass diese für sie günstigen Regelungen später wieder revidiert werden oder Sicherheitsnachrüstungen pro AKW teurer als 500 Millionen Euro werden. Oppositionspolitiker und Atomkraftgegner haben die Vereinbarung zur Laufzeitverlängerung der AKWs mit dem Vorwurf kritisiert, die Kanzlerin sei vor der Macht der Atomlobby eingeknickt, und damit drohe der unter Rot-Grün eingeleiteten Energiewende zugunsten der erneuerbaren Energien das Aus. Diese Kritiker tun damit so, als hätte die Atompolitik der Kanzlerin mit den energiepolitischen Zielen und Zwecken der Nation nichts zu tun. Da, so meinen wir, und mit wir bin ich das, der Franz, verantwortlicher Redakteur für diese Sendung, und mit mir im Studio Barbara, gibt es etwas aufzuklären. Und das wollen wir in der heutigen Sendung tun. Wir wollen uns nämlich zunächst damit beschäftigen, welche Rolle Energie in der Marktwirtschaft spielt, worum es bei der aktuellen Energiepolitik also geht und welche Erwägungen und Interessen dabei aufeinanderprallen. Im zweiten Teil der Sendung nehmen wir uns noch einige der zentralen Argumente der AKW-Gegner vor. Energie, was ist das für ein Stoff? Es ist ein Stoff, den der Staat zu einem Gegenstand seiner besonderen Aufmerksamkeit gemacht hat. Und dafür kennt er gute Gründe. Energie in den Rang eines bevorzugten Staatsinteresses zu heben. Energie ist der Grundstoff, von dem das gesamte Leben seiner Gesellschaft abhängt. Und zwar in ganz elementarer Weise. In der modernen kapitalistischen Marktwirtschaft läuft nämlich nichts ohne elektrischen Strom und aufbereitete Treibstoffe. Bei der Energieversorgung geht es aber nicht um Versorgung in dem banalen Sinn, dass der Strom aus der Steckdose kommt, also um Versorgung mit Energie überhaupt. Energie muss zuverlässig und flächendeckend bis in den hinterletzten Winkel der Republik zur Verfügung stehen und das zu einem wirtschaftsverträglichen Preis. Denn Energie ist ein beständig anfallender, unverzichtbarer Posten in jeder kapitalistischen Kostenkalkulation. Übrigens auch in jeder öffentlichen und privaten Haushaltsrechnung. Insofern beansprucht der Preis für Energie beständig einen deutlichen Anteil der gesellschaftlichen Zahlungsfähigkeit. Von ihm sind in erheblichem Umfang sämtliche Kostenrechnungen bestimmt, mit denen die nationalen Unternehmen gegeneinander und gegen den Rest der Welt konkurrieren. Und da das für alle Kapitalisten am nationalen Standort gilt, ist Energie ein entscheidender Kostenfaktor für den Erfolg des nationalen Kapitals, also des Wachstums, an dem kapitalistische Nationen ihren Erfolg messen und aus dem sie ihre Machtansprüche herleiten. Für die Bedienung dieses nationalen Interesses sieht der Staat heutzutage privatwirtschaftlich tätige Energieversorgungsunternehmen vor. Die haben dafür zu sorgen, dass überall im Lande Energie zur Verfügung steht. Damit ist der staatliche Auftrag aber beileibe noch nicht fertig. Schließlich weiß der Staat, dass solche Unternehmen für die Waren und Dienstleistungen, die sie erstellen, einen möglichst hohen Preis herausschlagen wollen, um möglichst viel Gewinn zu erzielen. Und das will der Staat ja auch. Er will, dass seine Energieversorgungsunternehmen geschäftlich erfolgreich sind. Das steht zunächst einmal im Widerspruch zu dem Auftrag, den der Staat den Versorgungsunternehmen erteilt. Energie flächendeckend, zuverlässig und billig zur Verfügung zu stellen. Wie geht der Staat, Barbara, mit diesem Widerspruch um?
Ja, genau. Also wegen diesem Widerspruch, den du gerade benannt hast. Einerseits sollen die Energieunternehmen Geschäfte machen und geschäftlich erfolgreich sein. Andererseits soll der Strom billig, so billig sein, dass er für die Gesamtwirtschaft verträglich ist. Und deshalb überlässt der Staat die Bereitstellung der unentbehrlichen Energie nicht einfach dem Geschäftssinn seiner Unternehmer. Also dieser Energieversorgungsunternehmer, die Öl und Gas beschaffen und aufbereiten, die Strom und Wärme produzieren und dann überall hin weiterleiten. Die Flächenverteilung der Nation mit Strom wäre nämlich nie zu einem kapitalistischen Geschäft für diese Versorgungsunternehmen geworden, ohne die staatliche Vorfinanzierung der immensen Erschließungskosten und der ganzen dafür erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen. Eine flächendeckende, sichere Energieversorgung erfordert die sich auch bei einer noch so langfristigen Kalkulation dann als Kapitalanlage lohnen, wenn das Produkt zu einem entsprechend hohen Preis an den berühmten Endverbraucher berechnet werden kann. Das, also dieser hohe Preis, würde aber jetzt dem politökonomischen Zweck direkt zuwiderlaufen, den der Staat mit seiner Energiepolitik in dieser Sphäre verfolgt. Erst auf der Grundlage staatlicher Investitionen in die entsprechende Infrastruktur ist also die flächendeckende Versorgung der Nation mit wirtschaftsverträglich billiger Energie zu einem profitablen Geschäft für private Versorgungsunternehmen geworden. Auf dieser Grundlage dann freilich auch gleich zu einem riesigen Geschäft für diejenigen Großunternehmen, die staatlicherseits besonders gefördert wurden, damit diese dann durch ihre Größe und ökonomische Schlagkraft eben nicht nur die Nation insgesamt mit Energie versorgen, sondern auch in der internationalen Konkurrenz, also auf dem europäischen Markt oder auf dem Weltmarkt, eine Spitzenstellung einnehmen. Also der Staat kümmert sich um Geld, und auch nicht nur mit Geld, sondern auch mit seiner staatlichen Gewalt um die nationale Energieversorgung. Im Inneren als Geldgeber, als Gesetzgeber, als staatliche Aufsicht und Verwaltung. Die Sache hat aber auch noch eine außenpolitische Seite. Außenpolitisch macht sich der Staat für die strategische Sicherung des Zugangs zu Energie stark.
Ich bitte nochmal um Entschuldigung, wir haben einfach technische Probleme heute. Das Studio wird umgebaut. Da gab es, hoffentlich ist Barbara gut verstanden worden. Sie nimmt jetzt gleich ein neues Mikrofon. Ja, einen Augenblick, wir machen gerade mal eine Probe. Barbara?
Ich sag jetzt nochmal Mikrofonprobe. Aha. Na gut, ich hoffe, der erste Teil ist soweit mal rübergekommen. Also jetzt haben wir dann die richtigen Mikrofone vor der Nase, dann müsste es klappen. Franz, machst du mal weiter.
Also du hast ja damit aufgehört, dass der Staat sich mit Geld und dem Einsatz seiner Gewalt um die nationale Energieversorgung kümmert. Im Inneren als Geldgeber, als Gesetzgeber, als Aufsicht und Verwaltung und außenpolitisch macht er sich für die strategische Sicherung des Zugangs zur Energie stark. Denn, vielleicht nochmal, das um das klarzustellen, wieso jetzt wir schon bei Geld und Gewalt sind, Energiesicherheit schaffen, ist nämlich ein äußerst anspruchsvolles Staatsprogramm. Es stellt für den Staat eine dauerhafte Herausforderung dar, vor allem wenn er wie Deutschland über keine nennenswerten eigenen Öl- oder Gasvorkommen verfügt. Deutschland soll dauerhaft, verlässlich und zu günstigen Preisen mit Energie versorgt werden, damit und dann ist dafür die Diversifizierung das beste Mittel. Diversifizierung sowohl der Energieträger als auch der Energiequellen. Das heißt Diversifizierung im Sinne der Benutzung aller möglichen Energieträger und Energiequellen. Und die sind bekanntlich auf dem ganzen Globus verteilt. Öl im Nahen Osten, Erdgas in Sibirien und so weiter. Sicher, so heißt ja die diplomatische Vokabel dafür, kann sich das kapitalistische Deutschland nur fühlen, wenn es Zugriff auf eine große Auswahl von Energiequellen hat, am besten auf alle. Energiesicherheit ist von diesem Standpunkt aus keine national beschränkte Angelegenheit, sondern erhebt einen Anspruch auf die Energieschätze der ganzen Welt. Mit Öl und Gas wird international gehandelt. Das ist das Energiegeschäft. Energiesicherheit aber beinhaltet weit mehr. Nämlich den Anspruch der politischen Macht, die Energiequellen weltweit im eigenen Interesse zu kontrollieren. Nur unter der Bedingung langfristiger Verträge ist zum Beispiel das Öl der Saudis oder das Gas der Russen für Deutschland eine zuverlässige Quelle seiner Energieversorgung. Nur unter der Bedingung findet also auch das grenzüberschreitende Geschäft mit der Energie statt. Energieversorgung ist eine Frage der politischen Kräfteverhältnisse auf dem Globus. Das ist übrigens gemeint, wenn die Politik in Bezug auf unsere Energieversorgung immer von Abhängigkeit spricht. Wir sind abhängig von Öl, von Gas, von den Russen, von den Saudis. Das ist im Klartext die Klage, dass Deutschland nicht unanfechtbar sicher über die Energiequellen in anderer Herren Länder verfügt. Diese Sorte Abhängigkeit hält die deutsche Führung für im Prinzip bedrohlich bis unerträglich. Abhängigkeit von anderen nationalen Herrschaften in Fragen der Energieversorgung, ausgerechnet in diesem für die Nation essentiell wichtigen Sektor. Das ist für die deutsche Regierung gleichbedeutend mit der Horrorvorstellung, da ist Deutschland ja glatt von den Ölscheichs, von den Russen erpressbar. Daraus ergibt sich für die hiesige politische Herrschaft die Daueraufgabe, sich mit dem Anspruch auf die Benutzung der Energiequellen in aller Welt durchzusetzen. In der Tat setzt Deutschland seine ganze politische Macht dafür ein, sich Kontrolle über die Lieferländer zu verschaffen bzw. zu sichern. Energiesicherheit ist ein Staatsanliegen allerhöchster Priorität, eine Angelegenheit von strategischer Bedeutung. Abhängigkeit will man da ganz prinzipiell nicht hinnehmen. Umgekehrt soll es sein. Die sogenannten Rohstoffländer sollen davon abhängig sein, zu welchen Bedingungen Deutschland ihnen ihren Stoff abkauft. Und dafür sollen sie sich entsprechend herrichten. Also versteht Deutschlands politische Führung es als ihre Aufgabe, der Nation eine Machtposition zu verschaffen, die möglichst langfristig dafür sorgt, dass der Öl- bzw. Gasfluss aus den Rohstoffländern zu den Konditionen erfolgt, die für das eigene Wirtschaftswachstum passend sind. Naja, die Logik ist klar. Gegen Erpressbarkeit hilft nur eines, selber erpressen zu können. So geht dort die nationale Logik. Eine Daueraufgabe ist das insofern, als Deutschland es dabei ja nicht nur mit den Rohstoffländern zu tun hat, die aus ihrer Herrschaft über Ölquellen und Gasvorkommen auch ein paar Vorteile für sich zu ziehen versuchen. Vor allem steht Deutschland mit seinem Anspruch auf weltweite Nutzung aller Energiequellen in Konkurrenz mit anderen mächtigen kapitalistischen Nationen, die ihrerseits alles in ihrer Macht Stehende für die eigene Energiesicherheit tun. Und die Rohstoffländer für ihre Interessen funktionalisieren wollen. Das hat für das deutsche Energieprogramm erhebliche Konsequenzen. Welche, Barbara?
Ja gut, jetzt sind wir dabei zu erklären, warum Deutschland überhaupt ein Atomenergieprogramm aufgelegt hat. Das ist ja schon sehr lange so, aber die Gründe dafür sind diese sogenannte Abhängigkeit, die Deutschland für unerträglich definiert, Abhängigkeit von auswärtigen Energiequellen, also Öl und Gas, in anderer Herren Länder. Dieses Atomenergieprogramm ist also quasi geschaffen worden zur Optimierung der eigenen energiepolitischen Machtposition und quasi wie eine Waffe in diesem Abhängigkeitsmanagement. Deswegen hat Deutschland den Ausbau eines eigenen Atomenergieprogramms in die Wege geleitet und führt das ja durch. Der Staat hat dafür immense Summen investiert, um eben mit der Erzeugung von Atomstrom eine zusätzliche eigene Energiequelle zu schaffen, die die Abhängigkeit von auswärtigen Rohstoffen relativiert. Das ist sozusagen wie eine zusätzliche Trumpfkarte gegenüber den Rohstoffländern. Man kann eben auch anders Energie gewinnen als bloß von Ölstaaten und Gaslieferanten die notwendigen Rohstoffe zu beziehen. Das Atomenergieprogramm hat nämlich nicht den Zweck gehabt, die Abhängigkeit der Nationen von Öl und Gas zu beenden, sondern die Abhängigkeit der Nationen vom Einfluss solcher Rohstoffländer auf die Lieferbedingungen. Darüber ist Deutschland jetzt in mehreren Jahrzehnten zur regelrechten Atommacht geworden. Zu einer Atommacht, die als marktbeherrschende Wirtschaftsmacht in Sachen ziviler Nutzung der Atomenergie auftritt. Mit dem weltweit erfolgreichen Verkauf von AKWs und dem Verkauf der dazugehörigen Technologie ist es den Deutschen gelungen, tatsächlich andere Nationen und deren nationale Energieversorgung von sich abhängig zu machen, also die Abhängigkeit regelrecht umzukehren. Gut, soweit die Erfolgsstory. Eingehandelt hat sich Deutschland damit allerdings ein unkalkulierbares atomares Risiko. Dazu sagt der Staat allerdings, dass das sein muss. Denn bei allen laufenden und absehbaren Schäden dieser Atomtechnologie für das menschliche Leben, die Abhängigkeit von auswärtiger Macht fürs ökonomische Leben der Nation wird als ein mindestens ebenso großes Risiko beurteilt. Na gut, man weiß es ja, auch sonst ist die politische Herrschaft im Umgang mit ihrer Bevölkerung ja nicht gerade zimperlich, wenn es um den Erfolg der deutschen Wirtschaft auf den globalen Märkten und wenn es um das Gewicht Deutschlands in der Staatenwelt geht. Weil aber die Atomkraftwerke, und das ist schon eine Besonderheit dieser Technologie, weil die Atomkraftwerke Deutschland insgesamt, das heißt die Benutzung von Land und Leuten, überhaupt beschädigen können, deshalb treiben die dafür zuständigen staatlichen Stellen einigen Aufwand, um die Wahrscheinlichkeit eines GAUs, also eines größten anzunehmenden Unfalls, in so einem der Atomkraftwerke durch konstruktive und bauliche Maßnahmen zu verringern. Allerdings, wie jeder Lottospieler auch weiß, bedeutet die geringe Wahrscheinlichkeit nicht Unmöglichkeit. Also, dass der GAU statistisch gesehen nur einmal in 10.000 Jahren passiert, heißt, dass er genauso gut morgen passieren kann. Deswegen gehören bekanntlich Katastrophenpläne und Lager voll mit Jodtabletten zu den Vorsorgemaßnahmen des Staates. Das soll die Bevölkerung übrigens als Beruhigungsmittel verstehen. Ich finde allerdings, ist das eher Ausdruck des Gegenteils, nämlich ein deutlicher Hinweis darauf, womit die Verantwortlichen offenbar rechnen. Sie rechnen offenbar durchaus mit der möglichen Verstrahlung größerer Bevölkerungsteile. Und sagen der Bevölkerung dann, Leute, dafür gibt es ja die Jodtabletten, also macht euch keine Sorgen. So fürsorglich und umsichtig rücksichtslos gehen demokratische Politiker eben im nationalen Interesse mit ihrer Bevölkerung um.
Ja, jetzt hat Deutschland also einen energiepolitischen Erfolgsweg geschafft. wie du es skizziert hast, Barbara. Heute wird ca. ein Viertel des nationalen Bedarfs an elektrischer Energie mit Atomstrom gedeckt. Deutschland ist Atommacht, seine Nukleartechnologie ist führend auf dem Weltmarkt. Auf dieser Grundlage wird die sogenannte nukleare Option neu bewertet. Das unbedingte Setzen auf Atomkraft wird relativiert. Zunächst übrigens die rot-grüne Regierung, dann die schwarz-rote, jetzt aber auch die schwarz-gelbe, fragen sich, ob Deutschland nicht künftig mit mehr erneuerbaren Energien und weniger Atomkraft besser vorankommt. Was ist da los? Was sind jetzt die Gründe dafür? Eins wollen wir gleich ausschließen, dass der Regierung bei der Neubewertung der Atomkraft Zweifel an der Zumutbarkeit der AKWs gekommen wären. Wenn dem so wäre, dann wäre ja der historische Beschluss zum Ausstieg, wie er von Schröder und Co. gefeiert wurde, sicherlich nicht als eine rechtssichere Betriebsgenehmigung mit großzügigen Fristen ausgefallen, die Schwarz-Gelben jetzt sogar nochmal um anderthalb Jahrzehnte verlängert haben. Nein, die Relativierung der Atomkraft verdankt sich gerade dem Erfolg, den Deutschland mit dieser Option eingefahren hat, und zwar im Inland wie auch international. Deutsche AKW-Technik ist heutzutage ein Exportschlager. Deutsche Anlagenbauer sind weltweit tätig und stellen dort die Nützlichkeit ihrer Technologie unter Beweis, sodass auf diese Weise politisch neue Abhängigkeiten der fremden staatlichen Souveräne gestiftet werden. Auch so geht die Umkehrung der Abhängigkeit gemäß der imperialistischen Logik. Wer nicht abhängig sein will, muss andere Staatsgewalten von sich abhängig machen. Technologieführerschaft bei einem höchsten strategischen Gut wie Energie ist dabei eine zivile Waffe von nachdrücklicher politischer Wirkung. Hinzu kam der historische Glücksfall für Deutschland, die Selbstauflösung der sowjetischen Weltmacht. Der vergrößerten Bundesrepublik stehen dadurch neue Energiequellen zur Verfügung. Auf dem Territorium der ehemaligen DDR zum Beispiel Braunkohle. Vor allem aber die enormen Öl- und Gasmengen direkt vor der europäischen Haustür, die sich nicht mehr unter der Herrschaft des feindlichen Ostblocks befinden. Im Gefolge dessen hat es der Status Deutschlands als wirtschaftlich-technologische Führungsmacht in Europa den Russen als vorteilhaft erscheinen lassen, den Deutschen Gas und Öl als neue, reichlich und billig verfügbare Energiequellen zu verkaufen. Daraus ist mittlerweile so etwas wie eine strategische Partnerschaft geworden mit dem Projekt eines eigenen Pipeline-Baus durch die Ostsee. Mit der Konstruktion der EU erlaubt es die Machtposition Deutschlands, gegen die europäischen Konkurrenten eine Energiepartnerschaft mit Russland aufzubauen und daneben in geschäftsmäßiger Arbeitsteilung mit den europäischen Atommächten Frankreich und England Teile des nationalen nuklearen Kreislaufs auszulagern und in La Hague und Sellafield zu erledigen. Das sind die Gründe, die die Regierungen von Rot-Grün bis Schwarz-Gelb bewogen haben, die atomare Option neu zu bewerten und zugleich den Startschuss für eine Energiewende in Richtung auf die Nutzung erneuerbarer Energien zu geben, die Deutschland einen neuen Trumpf auf dem Weltmarkt verschafft, an dem der Rest der Welt nicht vorbeikommt. So funktioniert moderner Imperialismus. Barbara, was hat es jetzt im Einzelnen mit der Energiewende der schwarz-gelben Regierung auf sich?
Ja gut, erstmal haben wir jetzt erklärt, warum Deutschland bzw. die Regierung von CDU, CSU und FDP, diese schwarz-gelbe Regierung, warum die auf die Idee kommen, diesen Schlager, über den sie verfügen, nämlich Atomenergie, sowohl im Inneren als billige Energiequelle, als auch nach außen als Exportschlager, warum sie das relativieren. Diese Gründe hast du jetzt ausgeführt. Relativieren heißt ja übrigens nicht, dass keine Atomtechnologie mehr verwendet wird, keine AKWs mehr laufen sollen, sondern dass es zusätzliche Optionen gibt, auf die Deutschland setzt, vor allem für die Zukunft. In diesem Sinn will also diese schwarz-gelbe Regierung die Energiewende, wie sie es nennt. Sie plant übrigens genau wie ihre Vorgänger auch schon keine neuen AKWs in Deutschland aufzustellen und will, wie sie selbst sagt, ich zitiere da mal, den Weg in das regenerative Zeitalter gehen und die Technologieführerschaft bei den erneuerbaren Energien ausbauen. Das sind Zitate aus dem Koalitionsvertrag 2009. Ach so, und aus dem Energiekonzept 2010, also aktuell. Damit wird ein gewaltiges energiepolitisches Vorhaben angekündigt, nämlich die Absicht der Regierung, eine entscheidende Produktionsbedingung des deutschen Kapitalismus, nämlich die Versorgung des gesamten Standorts mit Energie, in Zukunft umzustellen auf erneuerbare Energien und gleichzeitig damit weltweit mit dieser entsprechenden Technologie weltweit die Vorreiterrolle zu spielen. Also was die Regierung sagt, Technologieführerschaft. Von den erneuerbaren Energien erhofft sich die Regierung eben nicht nur ein weiteres Standbein im Inneren, also in puncto Energiesicherheit durch eine zusätzliche Energiequelle, die man in rein nationalem Besitz hat. Das auch, aber beileibe nicht nur. Deutschland soll nach dem Willen von Merkel und Co. in Sachen neuer Umwelt- und Energietechnologie weltweit die Nummer 1 werden. Nicht etwa, um die Menschheit dann mit diesen tollen umweltfreundlichen Technologien beglücken zu können, sondern ganz im Gegenteil, der Klartext, der mit Technologieführerschaft gemeint ist, ist der Anspruch, möglichst exklusiv den Weltmarkt für deutsches Kapital zu besetzen. Das ist da nämlich eine Konkurrenz um diese Technologie. Und wer da die Führerschaft übernimmt. Und da beansprucht Deutschland, die Nummer 1 zu sein. Deutschland will sich einen technologischen Vorsprung verschaffen, mit dem es das Tempo und den Umfang der Energiewende bestimmen kann und so weltweit verbindliche Standards durchsetzen kann, an denen sich alle anderen Staaten dann ausrichten müssten. Das Konzept ist also, alle übrigen Staaten auf der Welt sollen nach Möglichkeit darauf angewiesen sein, ihre Energieversorgung nach deutschen Standards auszurichten. Dann, so der Anspruch, steht Deutschland in der internationalen Konkurrenz bombig da, dann hat es nämlich auch genau die Nachfrage nach deutscher Energie- und Umwelttechnik geschaffen, die das hiesige Kapital dann möglichst gleich exklusiv bedienen kann, mit entsprechend grandiosen Profiten selbstverständlich. Mit dem Gelingen dieses Programms käme übrigens tatsächlich so etwas wie eine Versöhnung von Ökonomie und Ökologie zustande, was ja immer die Grünen gewollt haben. Allerdings vielleicht nicht ganz in dem Sinn, wie es von den Grünen ursprünglich gedacht war, wenn diese Grünen der Bundesregierung immer nachweisen wollten, dass sich die Sonnenkollektoren auf den Hausdächern doch prima rechnen würden. Diese Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, wie sie tatsächlich läuft, hat ein bisschen eine andere Dimension. Ökologietechnologie hat in Deutschland dann, aber auch nur dann, eine Chance auf Verwirklichung, wenn sie sich, wie eben ausgeführt, als Weltmarktschlager Made in Germany durchsetzen lässt und Deutschland zu einem Gewinner der internationalen Konkurrenz macht. Der diplomatische Titel für diese Energiepolitik, mit der Deutschland den Rest der Welt von deutscher Energietechnologie abhängig machen will, heißt auf gut schönfärberisch Rettung der Menschheit vor der weltweiten Klimakatastrophe. Das ist schönfärberisch, habe ich behauptet. Ich will es kurz beweisen. Das Klima, diese ganzen Klimaziele oder Rettung der Menschheit, das ist immer in den Sonntagsreden der Politik das Synonym für das deutsche Interesse. Und dieses deutsche Interesse wird vorgestellt als Interesse der Allgemeinheit, als Allgemeininteresse oder sogar noch besser als Dienst an der Allgemeinheit, als Dienst an der gesamten Staatenwelt oder gleich als Dienst an der gesamten Menschheit. So fordern deutsche Politiker auf internationaler Ebene wie auch vor heimischem Publikum immer Anerkennung für ihre nationale Energieoffensive. Und mein Eindruck ist, dass sogar Regierungskritiker da immer nur lauter gute Absichten heraushören können.
Ja, und das, was da die Regierung macht, diese Verlängerung der Laufzeiten um durchschnittlich 8 bis 14 Jahre, die heißt nicht Aufgabe des Weges in das regenerative Zeitalter. Im Gegenteil, es gibt da eine Verknüpfung, die unter dem Stichwort läuft, Atomkraft ist Brückentechnologie. Was ist damit gemeint? Dieser Terminus soll die Verträglichkeit der Atomkraft mit der Energiewende klarstellen. Wie bislang auch sollen nämlich die AKWs ihren nützlichen Beitrag zur Energiesicherheit Deutschlands leisten und gleichzeitig das Umsteigen auf den projektierten Weltmarktschlager namens Zukunftstechnologien mitfinanzieren. Die schwarz-gelbe Regierung hat bei der Laufzeitverlängerung für AKWs nämlich ganz praktisch an die Kostenprobleme gedacht, die mit der Durchführung der Energiewende verbunden sind. Deshalb will sie für absehbare Zeit nicht auf die Vorteile verzichten, die sie von der Atomenergie hat. Denn erstens besitzt Deutschland mit den hiesigen 19 AKWs eine bewährte, billige Energiequelle, die die Regierung nicht leichtfertig aus der Hand geben will, indem sie vorzeitig abschalten lässt, was doch noch so prima funktioniert. Und zweitens sind die Meiler kostenmäßig jetzt schon weitgehend abgeschrieben, woraus sich für weitere anderthalb Jahrzehnte bedeutende Extraprofite für die betreibenden Energieunternehmen und für den Standort zusätzliche Konkurrenzvorteile ergeben. Drittens erhalten die vier großen AKW-betreibenden Energieunternehmen mit der Laufzeitverlängerung von der Regierung den Auftrag, sich für die Entwicklung der neuen Technologien ins Zeug zu legen. Die Laufzeitverlängerung garantiert ihnen zusätzlich grandiose Gewinne und diese, so die Regierungskalkulation, herbeiregierten Extraprofite sind das Mittel schlechthin, um die vier Energieriesen zu einer so gewaltigen Finanzmacht werden zu lassen, dass sie die für die Energiewende nötigen Investitionen entsprechender Größenordnung schultern können. Die Regierung plant, die Atomenergieunternehmen also fest ein, um mit ihnen das Geschäft mit den erneuerbaren Energien vorantreiben zu können. Deshalb will sie es mit der Belastung der Energieunternehmen durch Gewinnabschöpfung auch nicht übertreiben, da dann ja deren Investitionsfähigkeit eingeschränkt würde.
Gut, also einerseits sollen die Profite der AKWs dafür genutzt werden, die immensen Kosten für die Entwicklung erneuerbarer Energietechnologien vorantreiben zu können und diese Kosten mitzutragen. Das hat der Franz gerade ausgeführt. Es gibt aber noch einen anderen Grund, der die Regierung dazu bewogen hat, die AKWs jetzt doch nicht kurzfristig abzuschalten, sondern ihre Laufzeiten nochmal um anderthalb Jahrzehnte zu verlängern. Und das ist folgendes. Die Regierung ist nämlich mit gewissen Schwierigkeiten konfrontiert worden, sich auf internationaler Ebene durchzusetzen. Und zwar durchzusetzen mit ihren sogenannten Klimazielen gegen andere mächtige Nationen als Technologieführer in Sachen erneuerbare Energie aufzutreten. Vor allem die USA und China, aber auch das übrige Europa und weitere wichtige Schwellenländer, die haben sich zum Beispiel bei der internationalen Klimakonferenz in Kopenhagen keineswegs Merkels Brandappellen angeschlossen, wie sie es gesagt hat, sich zur Rettung der Menschheit vor der drohenden Klimakatastrophe ausgerechnet auf deutsche Standards verpflichten zu lassen. Nochmal im Klartext, diese Staaten haben nicht eingesehen, also China, USA und die anderen großen Staaten haben nicht eingesehen, dass sie sich ausgerechnet Deutschlands Anspruch, Weltführungsmacht in Sachen Zukunftstechnologie zu sein, unterordnen sollten. Denn schließlich sehen die konkurrierenden Wirtschaftsmächte eben diese Rolle für ihr eigenes nationales Kapital vor. Deutschland ist in Kopenhagen also erstmal an der Wucht des eigenen Pionierprojekts gescheitert, beziehungsweise an dem gewaltigen Anspruch oder man kann auch sagen an der Anmaßung gescheitert, mit dem es in der Konkurrenz um die Technologieführerschaft dort aufgetreten ist. Und dieses ernüchternde, aus deutscher Perspektive ernüchternde Zwischenergebnis hat die Regierung dazu veranlasst, bezüglich der Bewertung der Atomkraft nochmal nachzurechnen und international zu vergleichen, denn schließlich darf es, so die Überlegung, nicht sein, dass Deutschland von seinen AKWs etwa kürzer profitiert als andere Nationen von ihren Meilern. Und es darf genauso wenig sein, dass etwa zu groß dimensionierte Aufwendungen fürs Umsteuern in Richtung erneuerbare Energien hierzulande das Kapitalwachstum behindern. Das waren also die Bedenken. Dann kommt hinzu, dass auch andere Kapitalisten in Deutschland, zum Beispiel die Stadtwerke, die da mit kurz in der Presse waren, die schon hierzulande in nachhaltige Energien investiert haben, dass die wenigstens hier in Deutschland garantierte Absatzmärkte und Renditen beanspruchen. Also sieht sich die deutsche Regierung damit lauter nationalen und Kapitalinteressen konfrontiert, die sich aneinander reiben, sind allerdings auch nur Staats- und Kapitalinteressen. Und die Regierung muss da irgendwie zu einem Kompromiss kommen und findet, dass das keine leichte Aufgabe ist. Die hat es also wirklich nicht leicht, wie sie es versteht. Nur in einer Hinsicht hat die Regierung es leicht, ausgerechnet mit ihrer Bevölkerung. Und übrigens auch gerade mit den kritischen Teilen der Bevölkerung, mit der Anti-AKW-Bewegung. Auf die wollen wir noch zu sprechen kommen. Was die Anti-AKW-Bewegung der Regierung vorwirft und womit sie der Regierung Druck machen will, dazu haben wir noch ein paar Argumente, die wir zu bedenken geben wollen.
Ja, das machen wir jetzt gleich im Anschluss, denn in der Tat, Barbara, das will ja auch nachgewiesen werden, dass es die Regierung mit den herrschenden Interessen, den konkurrierenden Staaten auf der Welt, den Wirtschaftsunternehmen, auf die sie setzt in der kapitalistischen Wirtschaft, nicht leicht hat, aber mit der Bevölkerung und gerade auch mit den oppositionellen Teilen es deutlich leichter hat. Wir stützen uns dabei auf die zentralen Argumente, die heutzutage im Schwange sind. Was wird denn der Regierung vorgeworfen? Wie wird sie kritisiert? Wie sieht der Inhalt der Opposition aus? Eins ist unstrittig. Wegen der von der Regierung beschlossenen Laufzeitverlängerung für AKWs hat die Anti-Atomkraftbewegung wieder vermehrt Zulauf bekommen. Etliche Zehntausende AKW-Gegner sind unter anderem in Berlin auf die Straße gegangen und haben unter der Parole Atomkraft Schluss jetzt gegen die Laufzeitverlängerung und für alternative Energien und gegen das Einknicken der Regierung vor der Atomlobby demonstriert. Zu diesem Protest ein paar kritische Anmerkungen unsererseits. Im Demoaufruf heißt es, zur Illustration des Gedankens, Atomkraft ist gefährlich. Wir dulden es nicht, weiter dem Risiko von schweren Atomunfällen ausgesetzt zu sein. Und dann zählen die AKW-Gegner in ihren Flugblättern und anderen Veröffentlichungen ausführlich und drastisch die Gefahren auf, die mit dem Betrieb der Atomanlagen verbunden sind. Zum Beispiel zahlreiche Unfälle in deutschen AKWs, oft nicht weit entfernt vom GAU, also diesem berühmten größten anzunehmenden Unfall. Der Sicherheitscheck einer Organisation namens Ausgestrahlt ergibt ein mangelhaft an 17 deutschen AKWs. Zitat aus diesem Check: zu dünne Hülle, kein Schutz gegen Kernschmelze, rissanfällige Rohre, störungsanfällige Elektrik, Konstruktionsfehler und so weiter und so fort. Wir bestreiten nicht die Ergebnisse. Das wäre ja auch noch schöner. Nur, wir fragen uns, was will eine Protestbewegung sagen, die immer wieder auf die Gefährlichkeit der Atomkraftwerke hinweist und damit der Regierung, wie sie erklärt, Druck machen will? Meint sie denn wirklich, dass die Regierung nicht wüsste, welche Risiken sie den AKW-Betreibern genehmigt? Das glaubt doch die Protestbewegung ja doch wohl nicht im Ernst. Das ständige Deuten auf die Gefährlichkeit der AKWs beinhaltet vielmehr einen Vorwurf an die Regierung. Des Inhalts, vernünftige Menschen, schon gleich wenn sie als Politiker für Land und Leute verantwortlich sind, können doch Risiken dieser Art nicht wollen. Was ist davon zu halten, Barbara?
Ja, ich zitiere gleich nochmal eine der wichtigsten Parolen dieses Demo-Aufrufs, von dem du schon gesprochen hast. Da heißt es: wir widersetzen uns dieser unverantwortlichen Atompolitik. Unverantwortlich, das ist also der Inhalt des Anti-AKW-Protests, der Vorwurf an die schwarz-gelbe Regierung. Die AKW-Gegner werfen Merkel und Co. vor, mit der Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke als Politiker verantwortungslos zu handeln. Und das halten wir für keine gute Kritik, aus mehreren Gründen. Mit dem Vorwurf, die Regierung sei verantwortungslos, ist die Kritik der AKW-Gegner an den politischen Machthabern nämlich schon fertig, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Demonstranten protestieren gegen die Gefahren, die von den AKWs ausgehen. Aber ein staatliches Interesse an diesen gefährlichen Dingern können sich die AKW-Gegner einfach nicht vorstellen. Woher nehmen sie diese Gewissheit? Allem Anschein nach steht es für diese kritischen Zeitgenossen von vornherein fest, dass AKWs und verantwortliche Politik nicht zusammenpassen. Sie ignorieren einfach, nach welchen Kriterien die Energiepolitik der Regierung wirklich abläuft und wie die politische Herrschaft Verantwortung für Deutschland buchstabiert, wenn sie sagen, es wäre verantwortungslos. Tatsächlich nimmt die Regierung nämlich ihre Verantwortung für die Energiesicherheit ihres kapitalistischen Standorts dermaßen ernst, dass sie sich nicht nur auf gut imperialistisch als Kontrollmacht über die auswärtigen Rohstoffquellen ins Zeug legt, sondern der heimischen Wirtschaft mit der Atomkraft auch die denkbar billigste Energiequelle vorfinanziert, damit die wirtschaftliche Konkurrenz auf dem Globus für sich entscheidet. Das hatten wir ja ausgeführt. Das alles, das heißt Verantwortung für ein kapitalistisches Deutschland. Energiepolitik im Interesse des Kapitals ist Energiepolitik im Interesse der Nation. Und bekanntlich ist das ohne ein gutes Maß an Rücksichtslosigkeit gegenüber fremder und eigener Bevölkerung nicht zu haben. Wie gesagt, das gilt bekanntlich nicht nur für die Atomkraft. Das also heißt Verantwortung übernehmen, Verantwortung für ein kapitalistisches Deutschland, und das macht die Regierung. Und all das ignorieren die AKW-Gegner glatt, wenn sie der Regierung verantwortungslose Politik vorwerfen. Ganz konsequent, dass sie sich dann auch lauter falsche Vorstellungen, auf Deutsch Illusionen, darüber machen, wofür Regierungen denn eigentlich verantwortlich sind. Die AKW-Gegner denken offenbar, dass die Regierung mit dem Eid, den sie immer schwören, nämlich Schaden vom Volk abzuwenden, dass die Regierung damit für das persönliche Wohlergehen des einzelnen Bürgers zuständig sei. Verantwortung für Deutschland ist aber, wie gerade ausgeführt, nicht das gleiche wie das Interesse des Normalbürgers an Wohlergehen, Gesundheit und intakter Natur. Verantwortung für Deutschland subsumiert dieses Interesse des Normalbürgers gerade den Notwendigkeiten des Kapitalstandorts Deutschland. Und man muss schon sagen, entweder verwechseln die AKW-Gegner das eine mit dem anderen oder der Unterschied interessiert sie überhaupt nicht. Deshalb ist übrigens auch der Vorwurf der Demonstranten, die Frau Merkel sei vor der Atomlobby eingeknickt oder von ihr bestochen worden, so weltfremd. Angesichts des offensichtlichen Interesses nämlich, das die Regierung an der Atomkraft hat. Da könnten die Gegner von Atomkraftwerken ja mal zur Kenntnis nehmen, dass sie dann eben nicht nur einen, sondern gleich zwei Gegner haben, nämlich einmal die Atomlobby und zum anderen die Regierung. Aber nein, der Vorwurf Bestechung will doch sagen, gewollt hat die Regierung die Laufzeitverlängerung von sich aus nicht, sie ist eben nur vor der bösen Atomlobby in die Knie gegangen. Also offensichtlich wünscht sich da die Anti-Atom-Bewegung geradezu einen Staat, der die Atomlobby in die Schranken weist und sich stattdessen vor ihren Karren spannen lässt. Das hätten sie gerne, alternativen Lobbyismus, muss man dazu sagen. Anders können sich diese AKW-Gegner offenbar Widerstand gar nicht mehr vorstellen, als dass eine Regierung für ihr Anliegen eingespannt wird. Also sich ausgerechnet eine nicht einknickende Merkel zu wünschen, das ist ja nun wirklich was ganz Tolles, das mal an die Adresse der AKW-Gegner gesagt.
Ja, obwohl also die politischen Macher Deutschlands Verantwortung und Sicherheit ganz offensichtlich anders definieren als die AKW-Gegner, hält das die Demonstranten nicht davon ab, sich mit ihrem Anliegen an eben diese politische Führung zu wenden. Obwohl also da scheinbar ein ganz anderes Interesse vorliegt, sind sie felsenfest davon überzeugt, die Regierung ist zuständig für ihr Anliegen, also für das Anliegen der Protestierenden. Und wenn nicht die jetzige Regierung, dann auf jeden Fall die nächste. Auf jeden Fall ist die Regierung der richtige Ort und der richtige Adressat für diese Art von Anliegen. Oder wie ist denn sonst die Demoparole gemeint? Wer Laufzeiten verlängert, verkürzt seine Regierungszeit. Das ist doch glatt die Drohung, die Konkurrenzparteien zu wählen. Von Schwarz-Gelb sind die LKW-Gegner enttäuscht. Aber ihren guten Glauben an eine bessere Regierung lassen sich nicht nehmen. Sie setzen auf eine alternative Obrigkeit, die mit veränderter Personalausstattung den Wirtschaftsstandort Deutschland flott macht. Da sagen wir Folgendes dazu. Das kündigt vom Selbstbewusstsein des Wählers, der sich als Lizenzgeber oder Lizenzentzieher seiner Obrigkeit fühlt. Und sie kündigen glatt den Schwarz-Gelben das Vertrauen, um sich künftig wieder Rot-Grün oder Schwarz-Rot unterzuordnen. So sieht Protest heute aus. Und siehe da, das rot-grüne Ausstiegsmodell kommt wieder zu Ehren. Was kritische Kommentatoren aus dem Umfeld der Anti-AKW-Szene bis gestern noch als den Ausverkauf einer guten Idee kritisiert haben, nämlich die rot-grüne Idee des Ausstiegs, dafür wird jetzt demonstriert. Für das Festhalten an dem von Rot-Grün einstmals beschlossenen und dann von Rot-Schwarz übernommenen sogenannten Ausstieg aus der Atomkraft.
Die entsprechende Parole in dem Demoaufruf lautet nämlich, Atomkraft muss ein Auslaufmodell bleiben. Gut, das ist wirklich wieder besseres Wissen von der rot-grünen Opposition so interpretiert, als ob das alte Auslaufmodell damals der Anti-AKW-Bewegung recht gegeben hätte. Es mag ja sein, dass die AKW-Gegner das damals so gesehen haben, denn tatsächlich hat ja daraufhin, also auf diesen rot-grünen Ausstiegsbeschluss von damals, daraufhin hat die Bewegung ja tatsächlich auch ihre Fahnen eingerollt. Aber was wird denn zum Beispiel der SPD-Vorsitzende und damalige Umweltminister Sigmar Gabriel jetzt gemeint haben, als er sich vor kurzem damit gebrüstet hat, seine SPD habe in der damaligen rot-grünen Regierung den Atomkonflikt gesellschaftlich befriedet, so hat er sich ausgedrückt. Damit hat dieser Gabriel, Sigmar Gabriel von der SPD doch wohl gemeint, dass die alten Einseifer von der SPD richtig stolz drauf sind, es hingekriegt zu haben mit Ruhe schaffen an der Anti-AKW-Front. Deswegen nochmal kurz zur Erinnerung, was dieses alte Auslaufmodell, das jetzt sozusagen ein positives Demonstrantenziel geworden ist, damals bedeutet hat. Auch der damalige Beschluss von SPD und Grünen wurde bekanntlich im Konsens mit den Energiekonzernen getroffen, als Vertrag nach entsprechenden Verhandlungen. Und er war im Wesentlichen eine umfassende Bestandsgarantie für die laufenden AKWs, in etwa für den Zeitraum, den die Betreiber selbst als Betriebszeiten für ihre Anlagen berechnet hatten. Der damalige Ausstiegsbeschluss hat also die Rentabilitätsberechnung der Energieunternehmen voll und ganz berücksichtigt und enthielt im Prinzip keinerlei Eingriffe in deren Betriebs- und Gewinnrechnungen. Den AKW-Betreibern wurde damals nur auferlegt, innerhalb von circa 20 Jahren die Umstellung auf neue Energieträger hinzukriegen. Und diese allmähliche Umorientierung der energiepolitischen Schwerpunkte, die enthielt auch damals keinesfalls einen endgültigen und vollständigen Verzicht auf die atomare Option. Das war also dieses Auslaufmodell. Und es wirft schon ein Licht auf die Verlogenheit, muss man richtig sagen, auf die Verlogenheit der heutigen rot-grünen Opposition, wenn die jetzt so tut, als hätte sie damals nicht ganz genau so ihren Deal mit der Atomwirtschaft gemacht, wie jetzt die Schwarz-Gelben. Also mit den gleichen Zugeständnissen und der gleichen Absicht, nämlich die Atomkraft für eine künftige Energiewende benutzen zu können. Derselbe Sigmar Gabriel hält dann auch das Kippen der von Rot-Grün beschlossenen Laufzeitbegrenzung in erster Linie für eine riesige politische Dummheit, wie es gesagt hat, eine politische Dummheit speziell der Kanzlerin. Die habe nämlich überflüssigerweise einen Protest an einer Front provoziert, wo schon Ruhe eingekehrt war. Das ist also diese Äußerung von Gabriel. Und man muss sagen, die Demonstranten haben das offensichtlich nicht als Verarschung empfunden, denn Sigmar Gabriel war bei der Demonstration in Berlin als Promi äußerst willkommen. Aber es war nicht der einzige Prominente, der da war. Franz, sag noch was zu den Aufrufen, erneuerbare Energie sind doch machbar, das gibt es doch alles längst.
Ja, Barbara, du zitierst es schon. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb sie es nicht als Verarschung empfunden haben. Denn bei Parolen wie die Zukunft ist erneuerbar, die Alternativen zur Atomkraft sind längst da, man muss sie nur einsetzen, ist es wirklich kein Wunder, dass zur Prominenz auf den diesjährigen Anti-AKW-Demos nicht nur die führenden Oppositionspolitiker gehören, sondern auch Vertreter der Unternehmen, die mit erneuerbarer Energie jetzt schon ihr Geschäft machen. Zum Beispiel war in Berlin Solartec dabei, hat übrigens auch die schönen gelben Buttons verteilt. Und mit Parolen wie saubere Energie, es geht doch, es gibt doch längst, man muss nur wollen, fühlen sich die Demonstranten einfach gut als Patrioten auf der richtigen Seite, indem sie für alle nationalen Interessen eintreten. Für Deutschland und Deutschlands Zukunft. Für ein Kapital, das mit alternativer Energie längst gute und saubere Geschäfte macht. Und für die Bevölkerung, die mit Sonnenkollektoren auf dem Dach, mit Biomasse statt Atomasse, auch eine Demoparole, oder mit Energiesparen qua Wärmedämmung und Heizung runterdehnen, schon längst energiemäßig ein sauberes Leben führen könnte. Diese Protestbewegung wäre offenbar komplett mit der Republik versöhnt, wenn die Regierung nicht mit der Verlängerung der Laufzeiten die Zukunft der Nation gefährden würde. So sieht es doch wohl Greenpeace mit der Parole, Atomkraft schadet Deutschland. Die deutsche Weltmarktoffensive in Sachen Zukunftstechnologie, die Staat und Kapital in Angriff nehmen und der sie ihre Bevölkerung subsumieren. Die erhält den harmlosen Titel saubere Energie und unter dieser Parole sehen die Demonstranten Volksinteresse, Kapitalinteresse und Staatsinteresse versöhnt. Jede Erinnerung an irgendwelche Gegensätze zwischen Kapital, Staat und Bevölkerung ist ausgelöscht. Die Ausmalung eines großen gemeinsamen Anliegens, ein sauberes Deutschland, genügt ganz offensichtlich, um diese Bewegung mit kapitalistischem Geschäft und imperialistischer Staatsgewalt zu versöhnen. Insofern hat die Regierung es wirklich leicht mit ihrer außerparlamentarischen Opposition, zu der jetzt ja auch schon die parlamentarische gehört. Das war die Sendung Forum Gegenstandpunkt auf Radio X.